Von 1. Korinther, Kapitel 9. Ich möchte meine Aussagen von gestern Abend ergänzen. Das heutige Thema war nicht geplant, so wie ich es bringe. Aber gestern Abend, als ich sah, wie jung meine Zuhörer sind und wie leicht es wäre, in meinen Ausführungen über Engagement und Freundschaft mit Ungläubigen und das Mittel einer Beziehung, um das Evangelium zu verkündigen, ist mir eine große Gefahr bewusst geworden, über die ich heute Abend sprechen muss. 1. Korinther, Kapitel 8. Entschuldigung, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 19. Denn wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viel wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne, denen, die untergesetzt sind, wie untergesetzt, wiewohl ich selbst nicht untergesetzt bin, auf dass ich die, welche untergesetzt sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christo gesetzmäßig unterworfen. Auf das ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher. Auf das ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf das ich auf alle Weise etliche errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, auf das ich mit ihm teilhaben möge. Und dann, in einem anderen Zusammenhang, die gleiche Prinzipien, Römerbrief, Kapitel 14. Und ich möchte ein Wort in meine Lesung unterstreichen. Bitte achte darauf, wie ich den Text lese. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet ihn nicht, der nicht isst. Wer nicht isst, richtet ihn nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt deinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag, ihn aufrecht zu erhalten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Ein jeder aber sei in seinem eigenen Sinne völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihm dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er Dank sagt Gott. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und Dank sagt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Es sei denn, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Es sei, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche über, sowohl über Tote als über Lebendige. Und das mag für manche Geschwister eine Überraschung sein, dass das häufigst erwähnte Wort, wenn es geht um geistliche Freiheit, ist die Herrschaft Jesu Christi. Denn geistliche Freiheit wird öfters betrachtet als ein Recht, das ich für mich in Anspruch nehme, das zu tun und zu genießen, was ich tun will. Geistliche Freiheit ist öfters ein Begriff benutzt als Deckmantel für Eigenwillen. Geistliche Freiheit ist öfters ein Gegensatz in dem Denken von Menschen von einem gesetzmäßigen und den Rechtforderungen des Gesetzes entsprechenden Wandel. Und es ist nicht so. Die Grundlage und der Grundpfeiler geistlicher Freiheit ist die absolute Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Und das ist so wichtig, ich kann das nicht so stark betonen. Und wenn Paulus ein Recht für sich nimmt in der Evangelisation, wo er Dinge tut, die manche Gläubigen nicht verstanden haben, er nahm das Recht um des Evangeliums willen. Und als er unter Juden evangelisierte, schaute er, dass er keinen unnotwendigen Anstoß erregt durch seine Verhalten. Er hat gewisse Freiheiten preisgegeben. Wisst ihr, als er zum Beispiel Römer Kapitel 14 und 15 schrieb, und er begann mit diesen Worten, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Das wird eine interessante Reaktion ausgelöst haben in der Gemeinde, unter den Christen, als das vorgelesen wurde. Denn wenn man Kapitel 16 liest, sieht man, dass der Großteil der Leiter der Gemeinde eben Juden waren. Und wenn der jüdische Älteste in der Gemeinde liest, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, dann denkt der gläubige Jude, ja, diese arme, schwache Heidenchristen, die nehme ich auf. Und er liest weiter in Römer 14 und er erfährt, er ist der Schwache im Glauben. Das muss interessant sein, wenn die Leiter der Gemeinde schwach im Glauben sind, schwächer als manche, die in Gemeinschaft sind. Ist das je vorgekommen? Aber Paulus musste lernen, in seinem Umgang mit seiner Freiheit war sein Prinzip niemals das zu tun, was ihm gefiel, sondern das zu tun, was den Glauben der Gläubigen fördert, einerseits, und an Freiheit zu nehmen in der Evangelisation, um andere Leute, möglichst viele Leute zu erreichen. Wisst ihr, als das Evangelium sich ausbreitete im Mittelmeerraum, was das erste Hindernis gegen das Evangelium war? Heiligung. Das Evangelium ist gelaufen in Jerusalem und Judäa. Und dann, Gott wollte die Heidenvölker erreichen. Könnt ihr euch das vorstellen einmal, der Petrus predigt mit den Brüdern auf der Ecke in einer Stadt? Und der Cornelius geht vorbei und er hört seine Predigt. Und dann sagt er, wissen Sie, Herr Petrus, das war ein gewaltiger Vortrag, den Sie gehalten haben. Ich würde gerne mehr davon hören. Wissen Sie, ich lade meine Familie und Freunde zu mir ein daheim. Kommen Sie zu mir, besuchen Sie mir vielleicht morgen Abend. Ich kann Sie zusammenrufen und dann können Sie Ihren Vortrag halten in meinem Haus. Und Petrus hätte gesagt, na, entschuldigen Sie, Herr Hauptmann, das kann ich aber nicht. Oh, ich weiß, Sie sind ein heiliger Apostel. Sie haben einen vollen Terminkalender. Schauen wir, Donnerstagabend, geht das? Na, eigentlich nicht, Herr Hauptmann. Wo dann nächste Woche? Haben Sie Zeit nächste Woche? Nein, eigentlich nicht. Dann nennen Sie einen Termin und dann bitte kommen Sie. Herr Hauptmann, ich kann nicht kommen zu Ihnen. Wieso? Denn ich bin ein Heiliger. Oh ja, jetzt begreife ich. Ihr Juden sind Heiligen und wir Nationen sind gemein oder ganz normale Laienvölker. Oh ja. Jetzt verstehe ich. Ich möchte dich fragen, ob es möglich ist, einen Menschen zu erreichen, mit dem du nicht essen kannst. Mit dem du nicht trinken kannst. In dessen Haus du nicht gehen darfst. Und die erste große Barriere für das Evangelium und eine regelrechte Barriere in manchen unseren Versammlungen heute wird Heiligung sein. Eine jüdische Vorstellung von Heiligung. Und es bedarf einer Vision. Er war oben auf dem Haus und er hatte geträumt. Er hat gefastet und er hat geträumt. Und ich kann euch sagen, wovon man träumt, wenn man fastet. Von Essen natürlich. Aber hier waren unreine Tiere auf einmal. Tiere und Essen. Nein, Entschuldigung, ich esse nichts Gemeines. Und das Wort gemein ist nicht gemein, wie wir das sagen, er ist gemein, sondern nicht heilig, ganz wie ein laienhaftes, nicht spezielles, geheiligtes Essen. Und er hört aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, lass niemand unrein oder gemein nennen. Und dann kommt er zu Cornelius ins Haus und er sagt, weißt du, Cornelius, eigentlich, entschuldigen, Herr Cornelius, aber ich soll eigentlich nicht hier sein heute Abend. Wir Juden, ich meine, aber ich habe eine Vision gehabt und dann sind deine Knechte gekommen und sie sagten, und ich weiß nicht, aber hier bin ich. Kannst du dir vorstellen, wenn einer zu dir in die Wohnung kommt und entschuldigt sich, dass er da ist? So begann er seine Rede. Und dann ist er ziemlich in Fahrt gekommen, als Cornelius erzählt hat, und er hat angefangen zu reden, und dann ist er, Cornelius, Jesus war wunderbar. Weißt du, Cornelius, du kannst gute Werke schätzen, denn Gott hat dein Opfer als ein wohlriechendes Opfer anerkannt, als ein Gedächtnis, was du getan hast. Du hättest unseren Herrn Jesus gerne gekannt. Weißt du, er ist überall, wo er hingegangen ist, hat er gute Werke getan. Und wir Heiligen, wir Juden, wir haben ihn umgebracht. Und dann redet er von der Bedeutung seines Todes und von Glauben an seinem Namen. Und dort, wo er das Wort Glauben nennt, die Predigt hört auf. Denn der Heilige Geist fiel aus dem Himmel und die Leute fingen an, in Sprachen zu reden, als sichtbares Zeichen, dass sie jetzt in die Gemeinde Jesu eingegliedert wurden. Ein Zeichen zu ungläubigen Juden. Zumindest in dieser Hinsicht, ungläubigen Juden. Und so Petrus geht zurück nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem warten die Apostel auf ihn. Ich kann mir vorstellen, der Jakobus war besonders interessiert zu reden mit Petrus. Und so er kommt dahin und er sagte, Petrus, wir sind sehr begeistert von deinem evangelistischen Eifer, aber uns ist zu Ohren gekommen, Petrus, wir wissen nicht, aber wir haben gehört, dass du eingekehrt bist bei nichtjüdischen Leuten und du hast bei ihnen gegessen, vermutlich an ihrem Tisch. Was hast du dazu zu sagen, Petrus? Und was sagt Petrus? Weißt, ich konnte nichts tun. Weißt, ich habe eine Vision gehabt und er hat einen Engel ist ihm erschienen und die Leute sind zu mir gekommen und ich sagte, ja, geh mal mit. Und ich bin mitgegangen. Und Leute, ich habe erst angefangen zu predigen. Lies, was er sagt in der Apostelgeschichte. Ich habe erst angefangen. Weißt du, normalerweise seine Predigt waren etwa so lang wie meine. Ich habe erst angefangen zu predigen und dann der Heilige Geist ist aus dem Himmel gefallen. Wer wäre ich, zu ihm zu wehren? Kannst du dir vorstellen? Petrus möchte den Heiligen Geist zurücktreiben in den Himmel. Und wie könnte ich sie verwehren, im Wasser getauft zu werden, wenn sie die Gabe des Heiligen Geist bekommen haben, genau wie wir am Anfang? Und es war schwierig für Petrus. Später in Antiochien hat er seine Lektion anscheinend vergessen. Aber seht ihr, was Gott tut? Er muss Vorstellungen von Heiligung korrigieren. Nicht korrigieren, weil die anderen falsch waren, aber jetzt ist ein neues Zeitalter da. Und stattdessen, dass Christen behandelt werden wie unmündigen Kinder unter dem Gesetz, abgeriegelt wie in einer Gehschule von der Außenwelt, wie die Juden waren. Ja, diese Gitterbett, diese Gehschule hat zwei Wirkungen. Es schätzt mich vor den Heiden, aber es schützt den Heiden vor mir. Zugleich, nicht wahr? Und jetzt ist Heiligung nicht so sehr Schutz von Gesetzen außerhalb mir, sondern eine neue Art von Heiligung, ein Schutz und eine Sicherheit von einem Geist in mir. Und das, liebe Geschwister, ist irgendwie in meiner nicht so schönen Sprache, was Galaterbrief sagt. Das ist das Argument von Galaterbrief. Aber eines möchte ich hier wirklich aufpassen. Wie wir umgehen mit Freiheit, Geschwister, ist unheimlich wichtig. Und Paulus erkannte das auch in Galaterbrief. Dort, wo er kämpfen musste für geistliche Freiheit, sagte er, ihr dürft eure Freiheit ja nicht gebrauchen als Anlass, euer Fleisch zu befriedigen, sondern durch Liebe einander zu dienen. Liebe Geschwister, Gott hat mir sehr viel Freiraum gegeben. Und es gibt einen Grund dazu. Er möchte mich zur Reife erziehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen aus den richtigen Beweggründen. Und zweitens, er möchte, dass ich Raum habe, dir zu dienen. Bist du ungläubig, dir zu dienen mit dem Evangelium? Und mich in Situationen hineinbegeben zu dürfen, die in denen ich im alttestamentlichen Glauben nicht tun durfte. Oder dir zu dienen, sehr oft, sehr häufig, durch den Verzicht auf Dinge, die an sich nicht falsch waren. Ein Mensch, der richtig umgeht mit Freiheit, hat zwei Prinzipien immer vor Augen. Erstens, die absolute Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Und zweitens, das Prinzip der Liebe. Ich diene nicht mir, ich diene dir. Und wenn du das ein bisschen anders siehst und du bist ehrlich davon überzeugt, ich nehme Rücksicht auf dich und ich richte dich nicht. Und wenn du ungläubig bist, kann ich mittels geistlicher Freiheit gewisse Zerrbilder zerstören, die eine Barriere sind für dich, an Jesus gläubig zu werden. Gerrit hat heute gesagt, dass die Dinge, die wir zu dem Gebot des Herrn hinzugefügt haben, haben ein gewisses Zerrbild vermittelt. Und viele Leute meinen, es ist überhaupt kein Spaß, Christ zu sein. Sie meinen, dass ein Christ ausschauen muss wie ein Titelbild für die Klagelieder. Furchtbar. Und manche Christen bestätigen den Eindruck, dadurch, dass sie Christentum darstellen als Dinge, die wir nicht tun dürfen. Aber Heiligung ist positiv. Und wenn wir lernen können, aus in diese Welt hinauszugehen, die Tür unserer Herzen zuzusperren und Jesus den Schlüssel zu geben, und wirklich in Reinheit und im Licht mit ihm zu wandeln und in Furcht in dieser Welt uns zu bewegen, hat Gott für reife Christen, ich rede jetzt für reife Christen, viel Freiraum gegeben. Ich möchte aber sagen, nicht alle in diesem Zimmer sind reife Christen. Und ich bewege mich vielleicht in einem größeren Raum in meiner Tätigkeit in dem Evangelium in Österreich, als du vielleicht haben sollst in deiner Situation. Und obwohl das kein geplantes Predigtthema war, bin ich wirklich im Laufe meiner Verkündigung gestern Abend, ist es mir wirklich groß geworden. Und um Ulles Begriff zu benutzen, ich bin an einer Gratwanderung hier. Und es ist sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, ihr werdet nicht vor dem Herrn erscheinen und sagen können. Er sagt, warum hast du diese Art von Musik angehört? Und dann du sagst, ja, Wolfgang Bühne hat das gemacht. Oder warum hast du das und jenes getan? Oh ja, Fred Colvin hat das gemacht. Und der Herr wird sagen, aber was hat dein Gewissen gesagt? Vor dem Herrn wirst du und du allein stehen und keiner von uns. Und wir müssen lernen, dass Gott jetzt viel Freiraum gibt, weil er viel Freiraum geben muss, um uns zu erziehen darin, ihm zu gefallen. Überleg das mal. Stattdessen, dass alles kategorisch abgelehnt wird oder befürwortet wird, ist ein großer grauer Raum, sozusagen. Und viel Anlass, wo du auf deine Knie vor dem Herrn entscheiden kannst, was er in deinem Leben will. Und das ist eine Möglichkeit für Umgang mit ihm. Und dann, aus deiner Überzeugung schaue, dass du deine Überzeugung niemals als Anlass, dass deine Überzeugung die Übertretung des Liebeprinzips jemals bietet. Wir dienen einander aus Liebe. Und wenn wir stark sind, das heißt, wir haben mehr Stärke unter die Schwächen des anderen Bruders, unsere Schulter zu tun und ihn zu tragen. Ist das klar? Als Ergänzung zu gestern Abend?
Amen.
Okay. Ein bisschen weiter in einem ähnlichen Thema. Paulus schreibt, als ihr, wie ihr Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Jesus sagt es interessant, auf eine interessante Art und Weise in Johannes Kapitel 14, Vers 1. Johannes Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dann Kapitel 14 ist die Rede wiederum von Wohnen. Ganz interessanter Gedankengang hier. Jesus geht weg. Er verlässt uns nicht als Waisen. Er geht weg, um eine Stätte, eine Wohnung zu bereiten. Und mittlerweile, während diese Wohnung vorbereitet wird, kommt er zu uns mittels des Geistes. Der Geist Christi wohnt in uns. Und das Geheimnis von einem fruchtbaren Christenleben, Kapitel 15, ist es, wenn wir in ihm, das gleiche griechische Wort, wohnen. Oder bleiben. Christus wohnt in mir. Er ist bei mir sozusagen zu Gast. Und als Wolfgang und ich redeten darüber, über meine Tätigkeit hier, habe ich ihm gesagt, was, wenn ich euch einiges erzähle, was mein Leben verändert hat. Ist das euch recht? Und heute Abend möchte ich erzählen eine kleine Geschichte, die mein Leben verändert hat. Ich nenne sie heute Abend mein Leben, mein Herz, das Heim, die Wohnung von Jesus Christus. Vor einigen Jahren, 17 genau, habe ich den Herrn Jesus Christus in mein Leben empfangen. Er ist in mein Leben gekommen. Ich habe ihn gebeten, zu mir zu kommen und sich dort häuslich einzurichten. Oh, so viel hat er verändert bei mir. Auf einmal dieses dunkle, finstere Leben war erleuchtet. Statt Trauer und Schreien und Heulen manchmal war ein Lied zu hören. In meinem Herzen. Ich möchte dich, o Herr Jesus, sagte ich, in meinem Herzen wohnen lassen. Ich möchte, dass du der Herr meines Hauses bist, dass du hier wohlfühlst. Richte dich häuslich ein. Und das erste Zimmer, das wir zusammen betrachteten, war das Lesezimmer. Und übrigens, diese Geschichte ist nicht zu verwechseln mit eurem Buch von William MacDonald. In meinem Haus, ein kleines Kammlein, das Lesezimmer. Mit sehr dicken Wänden. Aber vielleicht das wichtigste Zimmer meines Lebens. Das ist das Zimmer meiner Gedankenwelt. Irgendwie das Kontrollzentrum meines ganzen Wesens. Als er die Regale anschaute und die Bücher und die Illustrierten auf den Tisch sah, wurde mir langsam schlecht. Es gab Bücher in meinem Lesezimmer, die er nicht gerade gerne las. Seine Augen waren zu heilig. Die Bücher, die Illustrierten, die Bilder auf den Wänden zu betrachten. O Herr, dieses Zimmer muss umgebaut werden, sagte ich ihm. Willst du mir helfen, jeden Gedanken in deinen Gehorsam gefangen zu nehmen? Und der Herr sagte, natürlich, Fred. Werfe diese Bücher weg. Jedes Buch, das dich auf unreine Gedanken bringt. Lese lieber was tugendhaft ist, was lieblich, was gerecht, was wohllautend. Hier, Fred, sind 66 Bücher für deine Regale. Du sollst sie lesen, ständig über sie nachdenken. Du sollst hier Abschnitte auswendig lernen und zu deiner täglichen Betrachtung verwenden, über sie nachsinnen. Und übrigens, Fred, hier ist ein Liederbuch. Abstecher, liebe Geschwister, ich habe mich bekehrt zu dem geistlichen Liederbuch. Vielleicht kennst du ihn nicht. Ein einzigartiges Buch, wo man wirklich singt von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Christi und von Themen, die in vielen Liederbüchern kaum vorkommen, wie die Liebe des Vaters für seinen Sohn. Abstecher zu Ende. Und Fred, hier ist ein Bild für deine Wand.
Das musst du nochmal erklären, wie du das gemeint hast. Das würde mich auch mal interessieren.
Später. Es heißt das geistige Liederbuch. Es gibt einige Versionen, aber sie sind meistens Lieder aus dem letzten Jahrhundert, manche von diesem Jahrhundert. Sie sind einfach sehr christozentrische Lieder.
Schwarz eingebogen.
Unsere sind rot. Entschuldigung, das war ein Blödsinn. Bitte streiche das von der Kassette. Und er sagte mir, Fred, hier ist ein Bild für deine Wand. Tu dieses lebensgroße Bild von mir in deiner Gedankenwelt. Denke immer wieder an mich. Und das wird dir helfen in deiner Gedankenwelt. Jeden die Macht, ich habe das wirklich erlebt in meinem Leben, die Macht des Herrn, unreine Gedanken gefangen zu nehmen. Zu vertreiben. Ersetzt durch die Betrachtung unseres Herrn. Und dann sind wir zum Esszimmer gegangen. Das ist der Ort meiner Triebe, meiner Begierden, mein Esszimmer. Und das ist in meinem Haus ein sehr geräumiges Zimmer. Und hier verbringe ich sehr viel Zeit, um meine Triebe und meine Wünsche zu befriedigen. Er nahm seinen Platz ohne Kommentar zu Tisch. Und er sagte, Fred, was gibt es zum Essen heute Abend? Ich sagte, oh Herr, wir haben meine Lieblingsspeisen heute Abend. Lauchend. Knoblauch und Zwiebel von Ägypten importiert, Herr. Wisst ihr den Stoff dieser Welt? Ich habe mit Begeisterung gegessen und dann bemerkte ich, dass der Herr nichts angerührt hat. Ich sagte, wieso, Herr? Schmeckt dir mein Essen nicht? Er schaute mich an und dann sagte er, Fred, ich habe eine Speise zu essen, die du nicht kennst. Fred, dieses weltliche Zeug, wo du deine eigenen Ziele und Wünsche verfolgst und deine eigenen Triebe bedienst, das wird dir auf Dauer niemals befriedigen. Du wirst immer wieder durstig. Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und liebe Geschwister, er gab mir eine Portion von dieser Speise. Und nur ansatzmäßig, Geschwister, nur ansatzmäßig, aber ich habe es geschmeckt, was es heißt, seinen Willen zu tun und sein Werk zu verbringen. Und ich hoffe, dass ich kann nicht schlafen vor Freude, wenn ich sehe, wie der Herr auch einen Versager wie mich benutzt in seinem Willen. Wie wäre das? Ich lade dich ein, du kommst nach Österreich, Skifahren vielleicht, übernachtest bei uns und wir fragen dich, wir brauchen nicht unbedingt fragen, aber manchmal fragen wir Gäste, gibt es Speisen, die du besonders isst? Gibt es Speisen, die du nicht besonders isst? Es gibt etliche, die ich nicht besonders esse. Und ich würde sie nie erwähnen. Wenn du mich aber fragen würdest, gibt es Speisen, die du nicht besonders isst, dann werde ich meinen Katalog vorlesen. Wenn am nächsten Tag zum Mittag, ausgerechnet am nächsten Tag zum Mittag, du mir meinen Katalog servierst, was soll ich davon halten? Und wie sieht das bei uns aus? Welche Speise servierst du den göttlichen Gast in deinem Leben? Die Lust des Fleisches, die Lust der Gedanken und des Fleisches, die Lust der Augen, Hochmut des Lebens, erstrangige Hingabe nach zweitrangigen Zielen. Und dann sind wir rüber zum Wohnzimmer gegangen. In meinem Haus ist das Wohnzimmer auf dem Erdgeschoss. Es ist ein sehr großes, angenehmes Zimmer. Mit offenen Kaminen und ein sehr schöner Ledersitzgarnitur. Schöner Kaffeetisch. Und der Herr kam mit mir in mein großes Wohnzimmer und er sagte, Fred, das ist ein wunderbares Zimmer. Der Kamin ist so angenehm und heimelig. Die Eckbank drüben in der Ecke. Fred, treffen wir uns hier täglich und haben wir Gemeinschaft miteinander. Und ich möchte euch sagen, das war fantastisch als junger Christ, eine Zeit der Stille täglich zu nehmen in meinem Wohnzimmer mit dem Herrn. Dort zu sitzen, vor dem großen offenen Kamin. Jesus ist zur Regal gegangen und er hat eine der 66 Bücher runtergenommen und er hat sie geöffnet und wir haben sie gelesen. Und wir haben ausgetauscht und uns gefreut über das, was wir gemeinsam da sahen. Das waren herrliche Tage, aber ihr wisst, wie das Leben ist. Examen an der Universität und dann später mein Beruf, der mich gefordert hat und natürlich musste ich auch Jesus dienen und ich hatte eine Familie langsam und dann misst man einen Tag und dann misst man auf einmal gelegentlich einen Tag und dann misst man zwei, drei Tage. Kann mich an mein Tagebuch erinnern vor einigen Jahren. Eintragung 1. Jänner. Mein Vorsatz für das neue Jahr. Jeden Tag eine stille Zeit mit Jesus. Zweite Eintragung. 6. Jänner. Herr, ich bin wieder da. Ihr wisst, wie es ist. Ich war schnell unterwegs ins Büro eines Tages und ich bin runtergelaufen, den Treppen herunter und ich schaue an die Tür. Es gibt eine Spalt in der Tür. Und ich schaue und ein Feuer gibt es im Kamin. Und ich öffne die Tür und da sitzt der Herr. Ich sagte, oh, no. Oh, Herr, das tut mir leid. Warst du immer da gewesen? Ja, Fred. Ich habe dir versprochen, wir treffen uns hier täglich. Ich war immer da. Oh, Herr, das tut mir sehr leid. Herr, ich habe so viel zu tun gehabt. Und es tut mir sehr leid, dass du auf mich vergebens gewartet hast. Und er sagte mir etwas, was ich nie vergessen werde. Fred, weißt du, was dein Problem ist? Du denkst, dass deine stille Zeit sehr wichtig ist für dein geistliches Wachstum. Und du weißt, wenn du deine stille Zeit versäumst, dann die Vögel singen nicht und du ärgerst dich vielleicht leichter und der Tag läuft nicht so wie geschmiert. Aber du betrachtest Gebet, Bibellesung und deine stille Zeit als Hilfsmittel, um ein Ziel zu erreichen in erster Linie. Fred, hast du vergessen, dass ich mit dir Zeit verbringen will? Fred, weißt du nicht, dass mir deine stille Zeit sehr wichtig ist? Fred, ich warte hier auf dich. Fred, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn es dich nicht genügend motiviert, dass deine stille Zeit sehr wichtig für dein geistliches Wachstum ist, dann vielleicht vergiss Folgendes nicht. Fred, ich warte auf dich. Und ich möchte dich so gerne, Austausch und Gemeinschaft mit dir haben. Und liebe Geschwister, das hat meine stille Zeit revolutioniert. Dass ich ausgerechnet berufen bin in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann sind wir zu unserer Werkstätte gegangen. Das ist ein Zimmer da unten. Wir haben ausgebaut im Keller eine Werkstätte. Wo ist dein Arbeitszimmer? Fragte der Herr. Oh, ich habe ihn nie gezeigt, denn ich mache nicht so sehr viel da. Ich bastle hin und wieder und tue ein bisschen, aber nichts Wesentliches. Kein großer Beitrag leiste ich. Der Herr schaute meine Bank an und er sagte, sind diese kleinen Spielzeuge, ist das alles, was du getan hast? Hast du nichts für mein Reich getan? Hast du nichts mit ewigem Wert für mich geleistet? Ich sagte, Herr, das ist das Beste, was ich kann, weißt du, ich habe so wenige Begabungen und Herr, ich bin einfach so, ich weiß nicht, was man sagt in der Bundesrepublik, wir sagen in Österreich, ich bin so deppert. Oder kann man auch sagen. Weißt du, zwei linke Hände. Er fragte, Fred, möchtest du besser tun? Ich sagte, ja, natürlich, Herr, möchte ich besser tun. Er sagte, gib mir deine Hände. Was meinst du, Herr? Gib mir deine Hände. Und ich habe ihm meine Hände gegeben. Er ist irgendwie hinter mir gekommen und seine gewaltige, mächtige, tüchtige Hände haben mich genommen. Und zwar nicht vollkommen, sein Mittel war nicht vollkommen, aber durch das Medium von Fred. Aber langsam, ich habe es wirklich erlebt, dass er Brot geben kann in meine Hände. Und wenn ich zurückblicke und ich sehe, wie er hin und wieder und eigentlich ziemlich oft durch mich gewirkt hat, kann ich nur sagen, und möchte ich das mit aller Deutlichkeit sagen heute Abend, dass es letzten Endes Jesus war in der Kraft seines Geistes. Wie die Jünger, die ganze Nacht hindurch bemüht haben, das war nicht sinnlos. Aber auf einmal sind die Netze voll und sie erkennen, es ist der Herr. Und wie habe ich das immer wieder erfahren in meinem Leben, gearbeitet und gearbeitet und scheinbar nichts. Und auf einmal, die Ernte war da und man hat den Herrn gesehen. Er war da die ganze Zeit. Dann fragte ich, Fred, hast du ein Spielzimmer oder einen Hobbyraum? Und ich habe gehofft, dass er nicht fragt wegen meinem Hobbyraum. Denn ich habe in meinem Haus gewisse Spiele, die ich gerne betreibe, und gewisse Freundschaften und Bekanntschaften, die ich pflege, Unterhaltungsformen, Aktivitäten. Oh Herr, du würdest dich eigentlich nicht interessieren an meinen Hobbyraum. Doch. So, wir gingen in meinen Hobbyraum. Ich werde nie vergessen, eines Abends war ich unterwegs, schnell aus der Tür, und der Herr sagt, oh Fred, gehst du fort? Ich sagte, jawohl, Herr, ich muss gehen. Pfirti, das sagen wir da unten, ja, Pfirti. Und er sagte, na warte mal, ich hole meinen Mantel, ich komm mit. Na Herr, du möchtest heute Abend nicht mitkommen, nicht heute Abend. Weißt du, Herr, wo ich hingehe heute Abend, du würdest dich wirklich nicht interessieren, dahin zu gehen heute Abend. Weißt du, ich hatte einen Termin mit einigen Freundinnen und ich sagte, Herr, morgen Abend ist Gebetsstunde, morgen Abend kannst du mitgehen, gell? Gehen wir zur Gebetsstunde morgen Abend. Er sagte nichts. Als ich die Tür hinter mich schloss, und in die kalte Nacht gegangen bin. Und was für eine furchtbare Unterhaltung. Alle haben ihr lächelnde Gesichter gezeigt und die Musik war laut und es war gewaltig und wie früher, aber nicht wie früher. Denn der Herr, ihn habe ich nicht eingeladen. Und was für ein Freund bin ich? Ich sage ihm, du, ich gebe dir mein Leben. Und du bist mein engster Freund. Und dann lade ich ihn nicht ein zu meiner Unterhaltung. Ja, das war ein sehr langer Abend. Und als ich nach Hause kam und mein Auto parkte, schaute ich hinauf beim Aussteigen, hinauf in sein Zimmer und dort brannte das Licht. Ich bin schnurstracks zu ihm hinaufgegangen. Und ich habe mich vor ihm gebeugt und gesagt, Herr, ich möchte nirgendwo hingehen, wo du nicht gehst. Es tut mir sehr leid. Und du weißt, wie er ist. Wenn du es wirklich meinst und du aufrichtig ihm sagst, was du falsch getan hast, wenn du wirklich im Lichte wandelst, wie er im Lichte ist, er vergibt dir und er reinigt dich von aller Schuld. Eines Tages, als ich nach Hause kam, traf er mich an der Tür. Er sagte, Freddy konnte nicht schlafen. Ich sagte, wieso? Er sagte, es stinkt in diesem Haus. Wieso? Ja, es stinkt da oben am ersten Stock. Das ist, wo der Herr schläft, gell? Ersten Stock. Ich kann nicht schlafen. Was ist los? Ja, es stinkt. Es ist ein kleiner Schrank da oben im Gang. Und ich dachte, oh. Der kleine Schrank im Gang. Das war ein kleiner Privatbereich. Etwa 2 Meter breit und etwa 80 Zentimeter tief und etwa 2 Meter hoch. Ein ganz kleiner privater Bereich, den ich selber zugesperrt hat. Etwas ganz persönlich, was niemand weiß über mich. Und etwas, worüber ich gar nicht gerne mit dem Herrn geredet habe. Er sagte, es stinkt dort. Und ich wurde böse. Ich sagte, Herr, in meinen Gedanken, ich hätte es nicht getraut auszusprechen, natürlich. Herr, ich zeigte dir mein Wohnzimmer. Ich habe dich in meinen Spielraum aufräumen lassen. Du hast in meiner Bücherei herumgewurstelt und angestrichen und neu eingerichtet. Du hast mein Hobbyzimmer nach deinen Vorstellungen gemacht. Du hast in jedem Zimmer im Haus Zugang. Du hast den Schlüssel überall. Und da er meine Gedanken lesen kann, sagte er, Fred, aber einen Schlüssel habe ich nicht. Wo ist er? Und ich sagte in meinen Gedanken, ich gebe dir den Schlüssel nicht. Ich sagte, okay. Aber ich schlafe nicht am ersten Stock. Und er nahm einen Schlafsack und er ging draußen im Treppenhaus, im Vorhaus. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was ich empfunden habe, aber vielleicht doch. Wie erkennst du Gemeinschaft mit dem Herrn? Am deutlichsten, wenn er sich zurückzieht. Und niemand ist unglücklicher als der Christ, der zwar Jesus in seinem Leben hat, aber weil er sich weigert, mit ihm ins Reine zu gehen, er hat keine Gemeinschaft. Denn liebe Leute, die Schrift sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft. So er zog sich zurück. Und mit zitternden Stimmen und zitternder Hand reichte ich den Schlüssel meinem Herrn. Und ich sagte, Herr, ich kann es nicht, das Zeug drinnen stinkt so sehr. Es ist tot. Es ist verdorben, es verrottet. Ich kann es nicht. Bitte, Herr, räum du es weg. Und er nahm den Schlüssel. Und er öffnete diesen furchtbaren Schrank. Und er räumte das Klumpen aus. Und er reinigte den Schrank. Und er hat ihn neu gestrichen. Und dann dachte ich, gewaltig, was er hier in meinem Haus tut. Er räumt ein Zimmer auf. Das ist so wunderbar. Und dann geht er zum nächsten Zimmer. Und während er da arbeitet, dann kommt dieses Zimmer wieder in Unordnung. Kennt ihr das, oder? Sagte Herr, ich habe eine Idee. Was, wenn ich dir das ganze Haus gebe? Und er sagte, ich habe drauf gewartet, Fred. So ich lief zu meinem Büro und in meiner Akt habe ich das Besitzurkunde genommen. Und mit Tränen in den Augen und irgendwie zögernd, aber doch mit großer Freude nachher, habe ich mein ganzes Haus ihm überschrieben. Ist Jesus zu Gast in deinem Leben? Liebe Brüder, liebe Schwester, er hat dich geschaffen. Und Offenbarung 4 sagt mir, er ist würdig zu tun mit seinem Besitz, was er will. Und wenn das nicht genug wäre, Offenbarung Kapitel 5 sagt mir, er ist würdig, denn er hat sein Blut vergossen. Erkauft bin ich sein Eigentum. Und bei der Bekehrung haben wir alle sein Herrschaftsrecht über uns mehr oder weniger anerkannt, ohne vielleicht zu wissen alles, was das heißt. Aber wie sieht das aus jetzt in den verschiedenen Räumen unseres Lebens? Das ist eine kleine Geschichte, die mein Leben sehr geprägt hat. Und jetzt übergebe ich ihm einen Verleger.